Sag mal, und dann lebtest du jetzt in Frankfurt und dann hast du irgendwann einen ganz bezaubernden Mann kennengelernt.
Ja, ich liebe diese Geschichte. Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte, weil bis jetzt habt ihr nur alles gehört, wie die Jungs haben mit mir Schluss gemacht. Aber
ja. Jetzt reißen wir das Ruder aber rum. Schönen guten Tag. Eine neue Episode meines Podcasts steht heute an und ich habe einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, eine ganz, ganz bezaubernde, hübsche, ach, aufregend schöne und sehr, sehr, immer sehr lustige, sehr charmante junge Dame, die Galia Brenner. Sagt man Brenner oder ein bisschen mehr N? Brenner?
Brenner Rexroth.
Brenner Rexroth. Also du schreibst dich ja mit einem N, aber man spricht das N trotzdem nicht ein bisschen schneller. So fast wie die Brenner Autobahn, ja?
Genau, ganz genau.
So. Perfekt. Hallo liebe Galia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir sind uns ja begegnet in einer sehr exklusiven Ecke. Und zwar wurde ich gefragt von dem Flughafen Frankfurt. Die haben ihre neue VIP-Lounge eingeweiht und haben mich gefragt, ob ich nicht kommen möchte, weil ich ja da immer schon jahrelang Kunde war. Und da war dann die Galia und hat ein Interview mit mir gemacht in einem Tüllkleid, in einem ganz dramatischen Tüllkleid mit sehr viel Glitzer. Und ganz aufregend, ganz schön saßen wir da in so einem marokkanisch angehauchten Raum, gell? Und hatten ein sehr witziges Interview. Und dann hat es eigentlich irgendwie gleich gut gepasst mit uns beiden. Wir mochten uns und dann sind wir in Kontakt geblieben, haben auch mal ab und zu was unternommen, sind auf Events gegangen. Und ja, jetzt dachte ich mir, so, die Galia, die hat noch mehr zu bieten. Und wie das oft so ist, man weiß ja auch über enge Freunde oft sehr wenig nur. Und deshalb möchten wir heute einmal ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, bei dir im Wäschepuff wühlen, aber wir wollen schon ein bisschen was über dich herausfinden. Galia, du bist ja nicht in Deutschland geboren, groß geworden, ja, kann man schon auch sagen, weil du bist hier in deinem Business groß geworden, aber du lebtest ursprünglich in Kanada. Erzähl mir mal ein bisschen, wenn du magst, von deiner Kindheit. Und was mich interessieren würde, warst du schon so ein Mädchen, das so gerne Tüllkleider und rosa Kleider angezogen hat? Und was waren so deine Mädchenträume?
Ja, halt. Erstmal sehr schön, hier mit dir zu sein. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Und diesen Tag, wo ich dich kennengelernt habe, werde ich nie vergessen. Ich habe dich gesehen und ich dachte, wow, was für eine tolle, coole Persönlichkeit. Ich muss unbedingt mit ihm quatschen. Ja, und dann saßen wir da und du hast mir deine Financial Times Geschichte erzählt, wo du hast die Zeitung überall mitgenommen und ich fand das so lustig, weil ich mache das auch. Ja, ein bisschen über mich. Ja, ich komme ursprünglich aus Kanada, aus Toronto. Und als Mädchen wollte ich Astronaut werden. Ich war sehr fasziniert von NASA, von den Sternen, von dem Mond und ich konnte stundenlang einfach nach oben schauen.
Das ist cool. Und, also ja. Astronautin, ja? Also das ist... Ja. Das, also Toronto, ich war nie dort, aber ist ja so eine magische Stadt, wenn man das schon hört, der Name schon Toronto. Und das ist, ich bin ja auf dem Land groß geworden, also da bist du schon mal ganz anders groß geworden. Das ist ja schon mal große Welt, ja?
Ja, ich bin ein Stadtkind. Das hat Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel mein Mann lacht immer über mich, weil ich weiß nicht, das Unterschied zwischen die verschiedenen Pflanzen, ne? So ein Baum ist ein Baum. Was ist das für ein Baum? I don't know. Es ist ein Baum, you know. Aber, ja, Scherz, ich weiß ein bisschen über Bäume, aber du weißt, ein Stadtkind, das ist eine ganz andere Kindheit. Aber das war auch sehr schön, weil Toronto ist sehr grün. Es ist toll, es ist groß. Und sehr viele Hochhäuser und daher habe ich auch Frankfurt ausgesucht, wegen dem Skyline. Das ist ein bisschen von Heimat zu Hause.
Aber wieso hast du überhaupt Deutschland ausgesucht? Also, dass man jetzt von Deutschland nach Kanada oder nach Toronto gehen möchte, ja, das leuchtet mir jetzt auch schon ein. Aber Wie kommt man jetzt auf die Idee zu sagen, ich möchte jetzt von Toronto nach Frankfurt, hast du jetzt erklärt, warum aber nach Deutschland?
Ja, ich habe mich damals in einem DJ verliebt in Kanada.
Sie liebt den DJ.
I love the DJ, größter Fehler meines Lebens, aber vielleicht auch nicht. Ich bin wegen ihm hierher gezogen. Ich habe gar kein Wort Deutsch gesprochen. Ich kannte hier niemanden. Ich war total alleine und ich bin für ihn hier umgezogen und nach 4 Monaten, er macht mit mir Schluss. Er sagt, nein, das ist zu viel Verantwortung, du kannst die Sprache nicht mal, du hast niemanden hier, ich kann das nicht machen. Stehe ich, die kleine Gali, mit 2 Koffer auf der Straße und ich so, oh mein Gott. Ich wollte nicht zurückfliegen, weil alle meine Freundinnen würden sagen, wir haben dir gesagt, mach das nicht. Und ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Und dann, Gott sei Dank, ich habe mir gedacht, ach Mensch, ich studiere weiter. Und dann, ich habe hier mich beworben, für meinen Master weiter zu studieren, weil in Kanada für meinen Bachelor habe ich $5,000 pro Semester bezahlt. Und hier war das nur ein paar hundert Euro pro Semester. Das war viel, viel, viel günstiger. Und dann, ich dachte, mein Gott, dann bleibe ich hier und studiere ich weiter an der Uni. Und das hat so gut geklappt und ich habe mich so in Deutschland verliebt und jetzt meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir haben jetzt ein Baby und es ist Schicksal irgendwie.
Aber erstmal standst du wie Aschenputtel mit Koffern auf der Straße.
Und in Offenbach, von alle Städten.
Aber du brauchst
es
ja dann.
In Offenbach gewohnt.
Aber du brauchst jetzt erstmal ja eine Wohnung, wie. Irgendwo musstest du ja mit dem Koffer erstmal, oder bist du erstmal in ein Hotel gegangen dann?
Ich habe in diesen 4 Monaten Leute kennengelernt und mich hat ein sehr süßes Pärchen, so eine Freundin von mir, auch ein DJ und seine Frau, sie haben mich adoptiert für eine Woche. Und dann kam mein Papa aus Kanada, hat gesagt, okay, ich helfe dir jetzt oder ich nehme dich zurück. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Und dann, wir haben eine Wohnung hier zusammen gefunden und er hat mir geholfen, zurück zu meiner Mama nach Kanada geflogen.
Also du wolltest nicht zurück, wahrscheinlich, wie du sagst, auch um dich nicht erklären zu müssen vor den Freundinnen alle und denen auch noch die Genugtuung zu lassen, zu sagen, guck mal, siehst du, hast, ja.
So, dann. Ja, und natürlich, und die werden dir auch die günstige Studium. Harald, ich habe $40,000 von meiner Bachelor bezahlt in Kanada. Nur für 4 Jahre Uni. Und hier habe ich dann ein paar tausend Euro bezahlt. Das ist so ein Geschenk. Das ist so ein Goldwert, hier zu studieren.
Wahnsinn.
Das ist einfach hervorragend. Ja.
Mhm. So. Ja. Dann wurdest du plötzlich sehr groß auf Social Media. Wie fing das an? Wie kamst du daran? Wie hast du das gestartet? Du hast ja auch so einen ganz eigenen, deinen ganz eigenen Stil kreiert. Und das finde ich sehr, sehr schön. Aber wie bist du überhaupt darauf gekommen?
Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja, ich habe Design studiert und ich habe mein eigenes Accessoire-Label gegründet, Secret Pocket Society, mit meinen Handtaschen. Und jede Handtasche hat ein Geheimfach drin. Und dann habe ich einfach angefangen in 2009. Meine Mutti hat sogar gesagt, mach einen Blog. Und ich so, Mama, was ist das? Blog, was ist das? So, naja, mach, du musst einfach was im Internet schreiben. Und ich so, was schreiben? Wo schreiben? Okay, und dann habe ich rausgefunden, was ein Blog ist. Und dann habe ich das angefangen zu machen und Fotos von meinen Taschen hochgeladen. Und dann kam Instagram 2014 und wieder die Mutti, mach Instagram. Und ich so, Mutti, wie kennst du das alles? und die Mutti so, mach. Und ich sag, okay. Und dann habe ich angefangen, Fotos zu posten. Und dann und ich weiß es nicht, ich dachte, ich mache das in meiner Art einfach witzig, weil mein Stil ist Comedy. Es muss lustig sein. Ich sage immer, ich will nicht schön sein, ich will lustig sein. Und dann, ich habe das in einer lustigen Art und Weise gemacht und dann plötzlich kamen die Leute und mehr Followers und haben kommentiert und geschrieben. Und ich bin sehr aktiv. Ich schreibe auch immer zurück auf die Comments. Ich beantworte, ich versuche fast alles zu beantworten. Und sehr viel Interaktion auch mit den Leuten zu haben. Und dann kam das irgendwie plötzlich, also vor 10 Jahren. Wow, 10 Jahre.
Ja. Deine Taschen. Lass uns erstmal zu den Taschen gehen. Ein Geheimfach. Für was braucht eine Frau ein Geheimfach in einer Tasche?
Oh, Schatz. Für vieles. Wenn wir weggehen, es gibt verschiedene. Es gibt legale Geheimnisse, illegale, ne Quatsch. Aber
also Geheimnisse vor dem Mann auch vielleicht, ja. Also
auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall Geheimnisse vor dem Mann haben.
Und sind die Geheimfächer so konzipiert, dass selbst wenn er mal wagen würde, die Tasche aufzumachen, dass man es nicht gleich sieht, dass da ein Geheimfach ist?
Man sieht es überhaupt nicht. Da ist eine zwei Geheimfächer vorne und ein Geheimfach innen drin, wo man zum Beispiel, eine Freundin von mir versteckt immer ihre Ehringe da, wenn sie weggeht.
Aber warum versteckt sie denn den Ehring, wenn sie weggeht?
Mit Männern zu flirten. Ja, aber es gibt auch, also ich zum Beispiel verstecke dort meine Vitamin-C-Tabletten zum Beispiel, wenn ich reise und ich muss die nehmen. Oder auch Geld zum Beispiel, wenn man weggeht und man will einfach kein Portemonnaie nehmen. Es gibt ein perfektes Geheimfach für das Geld oder was ich da rausgefischt habe. Manchmal, ich trage die Taschen, weil ich habe viele verschiedene Farben und ich trage die manchmal nicht und dann ich nehme die raus und da kommt irgendwie so komische alte Bahntickets oder ich habe auch ein paar Telefonnummern für richtig sexy Jungs gefunden von meiner Ehe. Natürlich weggeschmissen. Und ja, so verschiedene Sachen. Kondome von mir aus, I don't know.
Und diese Taschen hast du die entworfen und dann hast du die produzieren lassen bei jemandem? Oder hast du sie selbst gemacht? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, genau. Ich bekomme immer meine lustigen Ideen auf der Toilette, leider Gottes. Aber
ist ja egal, Hauptsache man bekommt sie.
Ja, genau. Und dann ist so, ich mache die G-Bag. Und dann, ich habe die, wie sagt man auf Deutsch? Mein Deutsch ist immer noch nicht perfekt.
Dein Deutsch ist ganz wunderbar, ja.
Vielen Dank, Schatz. Ich habe das dann auf Papier einfach gezeichnet. Und dann war das Problem, der passende Hersteller zu finden. Und das war eine ganz, ganz, ganz große Abenteuer. Am Anfang, ich habe einen Investor gehabt und er hat gesagt, komm, wir machen das in Hongkong. Ich habe eine super Connection. Dann waren wir in Hongkong und sogar im China selbst drin, da in Mainland China. Und dann hat er mich dort alleine gelassen. Der ist nach 3 Tagen abgehauen. Und ich stehe da in Shenzhen total alleine. Mit einer Tasche voller Geld für meine Prototypen.
Ach du liebe
der
Zeit.
Der Produzent konnte gar kein Englisch oder Deutsch sprechen. Wir haben so ein bisschen Französisch. Er ist Chineser, hat aber Französisch gesprochen und nicht so mit meinem broken Französisch. Und irgendwie, wir haben das geschafft. Ich bin da 6 Monate geblieben.
Ach du liebe.
Und man muss das. Ja, und dann in der Zwischenzeit habe ich Windpocken bekommen und ich lag mit 43 Grad Fieber in Hongkong im Krankenhaus und Gott sei Dank, ich habe eine kleine Beziehung mit einem Pilot gehabt, einen Monat vorher in Hongkong, aber er hat mit mir auch Schluss gemacht, aber ich habe zu ihm gesagt, oh bitte, 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 kannst du mir helfen? Und er kam und er hat mich ins Krankenhaus reingebracht und ich so, ach peinlich, muss ich diesen Typ jetzt anrufen? Und ich lag da mit einem Gesicht voller Windpocken am Sterben.
Aber du hast natürlich auch eine ganz wundervolle Art und sprühst so voller Schalk und voller, und das kommt natürlich auch sehr, sehr gut an bei den Menschen und ich glaube, deshalb fiel mir das auch so ins Auge, weil du eben, wie du sagst, das ist ja so ein bisschen Comedy, du machst das lustig, du machst das und was du sagst, ist vollkommen recht. Ich mache das auch nicht anders. Ich mache nur Dinge, vor denen ich 100% stehe. Alles andere macht keinen Sinn. Nur da, und diese Authentizität, die ist auch ein Teil des Erfolgs. Das ist auch wichtig. Also, dass man authentisch ist, dass man nicht vorgibt, jemand anders zu sein, der man ist und dass man viel wichtiger ist oft, dass man Nein sagt, als Ja zu sagen. Dafür man merkt, auch wenn das gut bezahlt wird, aber es passt nicht zu einem oder man selbst passt nicht zu der Sache, dann auch einfach mal sagt, nee, sorry, aber das ist nichts für mich. Ja? Dass man wirklich Dinge macht, zu denen man steht und die man gut findet und das spüren auch die Menschen. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt im Erfolg.
Ja,
also
du hast recht und ich habe eine sehr lustige und interessante Geschichte zu diesem Thema, wenn du das hören willst.
Und du bist dann, sag du erstmal dazu, was du sagen wolltest.
Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Firma, das ist eine ganz große Firma, großen Konzern, ich sage die Namen nicht, für Toilettenpapier zu zeigen auf meinem Kanal. Und Das war, wir haben ein Meeting gehabt und ich habe mich dann vorbereitet und ich habe eine tolle Präsentation gemacht und meine Idee war, wie kann man lustig und cool Toilettenpapier zeigen? Und natürlich, wie alle Mädels, besonders ich habe Sex in the City immer geliebt, daher übrigens auch diese Tüllrock. Ich dachte, ich mache eine kleine süße Kollektion von dem Toilettenpapier. So ein cooles Kleid, Stiefel, ein Mantel. Und ich habe wirklich wochenlang dran gearbeitet. Und ich habe tatsächlich eine sehr, sehr süße Kollektion gemacht. Ich kam rein, ich habe das präsentiert. Und dann, die haben mich so angeschaut wie ein Auto. Like, was machen Sie da? Das ist Toilettenpapier. I'm like, aha, ich habe mir gedacht, ich präsentiere das ein bisschen anders, dass es ein bisschen kreativ ist. Und dann die haben gesagt, ja, aber wir wollen, dass du das präsentierst, genau wie das, wie sagt man auf Deutsch, wie man das benutzt. Und ich so, wie bitte? Aber man benutzt Toilettenpapier, you know, um sich sauber zu machen. Und die sind so, ja, man kann das so ein bisschen schummeln mit so sexy Wäsche oder einen knappen Bikini da, ein bisschen so Toilettenpapier da und da zeigen. I'm like, what? I'm like, nie im Leben. Die wollte tatsächlich, dass ich Toilettenpapier zeige, am besten, glaube ich, ohne Klamotten, mit ein bisschen gesensored Körperteile. And I'm like, nie im Leben. Und dann habe ich verstanden, weil die haben eine fünfstellige Honorar angeboten. Und ich dachte mir, und das war nicht in der untere Bereich von fünfstellig, ne? Und ich dachte mir, warum so viel Geld? Das kann nicht wahr sein. Normalerweise sowas vielleicht vierstellig oder whatever, fünfstellig, hoher Summe, I don't know. Hier ist, stimmt irgendwas
ja,
nicht.
Ja.
Und ich habe sofort Nein gesagt, weil A, habe ich Würde. Zwei, ich würde das nie zeigen, das ist, ich glaube, mir entgegen oder auch andere Leute entgegen nicht respektvoll. Und, aber ich glaube, da wären auch manche Leute, die würden ja sagen für so viel Geld. Und diese Geschichte wollte ich dir erzählen, dass Geld ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, um erfolgreich zu sein, genau wie du sagst, man muss treu sein, man muss seine eigene Authentizität haben, seinen Stil haben und nicht alles für Geld machen. Und das ist, was ich finde, zum Beispiel heutzutage stört mich ein bisschen Social Media, weil man werbt sich für Sachen, die eigentlich manchmal nicht gut sind.
Ja, bei vielen oder bei einigen, da merkt man aber auch, dass sie einfach alles bewerben, dass, für das sie Geld bekommen. Und dann guckst du das an und denkst du, naja, du willst mir jetzt aber nicht wirklich erzählen, dass du das täglich benutzt. Oder wenn dann jemand eine wunderbare Lifting-Creme benutzt und du siehst aber, dass der in 100 Jahren noch nie, er oder sie noch nie eine Lifting-Creme benutzt hat. Geschweige denn, denke ich, was ist das jetzt? Also,
oder man hat so Botox, das? Man hat so viel Botox und man sagt, ach, das ist wegen dieser Lifting-Creme. Das ist auch nicht gut. Zum Beispiel.
Oh, da gibt es aber einige Prominente. Ja. Also, ja, die erzählen, dass die Creme sie so frisch gehalten hat, dabei siehst du, dass das ist eine solche Starre im Gesicht schon. Ich meine, dann soll man eher ehrlich sein aber nicht irgendwelche Geschichten erfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich sein und gut mit Leuten umgehen und lieb sein und authentisch und bodenständig. Und ich finde, was mich stört, ist immer diese Versuchen, cool zu sein. Ich war noch nie cool. Ich bin nicht cool. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Und daher, ich mache einfach mein Ding, aber du bist auch genauso. Und genauso habe ich dich gesehen und sofort, wow, wer ist dieser Mann? I have to talk to him now. Und du bist auch ein, ich finde, für mich bist du ein sehr großer Vorbild und du bist wirklich so ein toller Mensch. Du hast so ein großes Herz. Wirklich, bravo, Schatz. Dass du auch
Danke,
mit deinem Erfolg so bodenständig und süß und lieb und toll und lustig und herzlich und warm geblieben, dass ich bewundere dich. Ja.
Dankeschön, das ist ganz
schön.
Ja, das ist aber auch wichtig. Ich meine, weil man jetzt erfolgreich wird, ist das ja kein Grund, dass man jetzt überheblich wird oder unverschämt oder abgehoben. Also das eine hat mit dem anderen ja eigentlich auch nichts zu tun. Und ich habe ja viele großartige Menschen kennenlernen dürfen in diesem Leben und die großen Stars, Weltstars sind eigentlich, wenn man sie die Chance hat, sie kennenzulernen, dann meist sehr, sehr nette, höfliche Menschen. Und das mochte ich auch an dir. Kann man sagen, dass du eigentlich heute auch so von deinem von deinen Social Media Tätigkeiten leben könntest, wenn du ausschließlich wolltest?
Ja, weißt du was? Das hat sogar meine Taschen überholt.
Ah, siehst du?
Ja, das hat meine Taschen überholt schon vor ein paar Jahren. Ja, das war irgendwie, das war so total by accident. Also wie sagt man by accident? Also nicht Zufall. Das war ein Zufall.
Ja.
So Zufall Influencer. Ja, das ist irgendwie so passiert.
Das war nicht geplant. Du hast das nicht geplant. Das ist ja, das hat sich ja, das hat sich dann so ergeben, ja.
Ja, das also, hat sich ergeben.
Erzählt, du hast erzählt, deine Mutti sagt, mach mal Instagram, ja. Und hast du das begonnen und eine Lawine losgetreten, im wahrsten Sinne des Wortes, ja?
Ja, wirklich so. Und das, ich war selber überrascht, weil zwischendurch, zwischen die Taschen, als ich die Taschen angefangen habe und bevor mein Instagram, habe ich in einer großen Werbungagentur gearbeitet und ich war Senior Art Director. Also halt super, super seriös, ne? Und wir haben große Kunden gehabt, ganz, ganz große Namen, auch so ein richtig großer Konzern aus Amerika. Und da habe ich sehr viele Jahre gearbeitet und ich war einfach erschöpft nach 5 Jahren. Die Werbungagenturleben, das ist ein sehr, sehr hartes Leben. Ich war um 8:30 im Büro bis 11, manchmal 12, ganz normal. Also wirklich so viele Stunden jeden Tag im Büro. Und man bekommt am Anfang wirklich eine ganz minimale Gehalt und dann wirklich mit jedes Jahr nur ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und das ist so, sie saugen dich leer, deine Kreativität, deine Ideen und dann ist man so rausgespuckt, ne? Und dann in 2014, ich habe so einen Burnout gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, ich bin hier wirklich von 9 Uhr morgens bis Mitternacht und 15, 16 Stunden jeden Tag und ich war einfach kaputt. Ich war einfach, das war auch nach einer Beziehung, was ich gehabt habe, die Beziehung ging zum Ende und dann ich habe einen Burnout gehabt und es war einfach alles viel zu viel. Und dann ich habe gesagt, einfach egal. Und dann kam die Mutti und hat ihr gesagt, mach einen Blog. Und dann meine Arbeitskollegen haben gesagt, was, du wirst jetzt aufhören und einen Blog anfangen? Und ich so, ja, das werde ich machen. Und alle haben mich wieder verrückt gehalten. No, erstmal nach Deutschland zu kommen war verrückt, nach China zu fliegen ist verrückt, einen Blog angefangen ist zu verrückt. Und dann, ich habe in 2 Jahren vielleicht durch meine ganzen erspartes Geld dann durchgefressen und gelebt, ne? Und dann irgendwann so, oh Gott, wie zahle ich jetzt die Miete? Also ich habe wirklich ein halbes Jahr gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, ich habe gar kein Geld für die Miete. Was werde ich machen? Weil ich musste erstmal diesen Blog anfangen. Ich musste erstmal Geld in den Taschen investieren, das Blog anfangen, wirklich von 0, 0, 0, 0. Und dann peu kam das. Und das war manche Monaten, ich musste da Pasta essen. Ich habe da nur Pasta gegessen.
Oh, es gibt aber was Schlimmeres als Pasta essen. Also ich
absolut.
Ich könnte eigentlich jeden Tag Pasta essen. Aber
ja, das stimmt.
Aber ich kann mir vorstellen, habe ich nicht gelitten. Ich kann mir vorstellen, dass deine Erfahrungen aus dem Marketing natürlich für das Instagram gut war. Ja? Also da hattest du einigen ja was voraus. Und da konntest du doch sicher auch einiges anwenden.
Ich bin sehr dankbar zu meinem ersten Studium in Toronto, weil ich habe BWL studiert und ich habe International Business studiert und das hat mir richtig immens geholfen und mit Marketing, obwohl eigentlich in der Uni, ich habe eine ganz schlechte Marketingnote gehabt. Alles anderes, ich bin mit 1,7 war meine Note und Marketing war 2,3, was eigentlich nicht gut ist. Aber jetzt ist mein Leben besteht aus Marketing. Wie lustig.
Ja, du hattest natürlich Grundkenntnisse, du hattest Erfahrung, ja.
Ja.
Und das
ja.
alles konntest du einbringen. Und das fehlt natürlich vielen anderen, wenn sie sich da auf Social Media begeben, haben diese Weitsicht und diese Erfahrung nicht, ja. Und ich glaube schon, dass das bei dir ein Teil des Erfolgs dann auch war. Du eben wusstest, wie du dich und deine Sachen gut verkaufen kannst, ja.
Ja, ich habe versucht. Also verkaufen kann ich mich eigentlich nicht so gut. Da bin ich, mein Mann sagt immer, ach, du kannst dich null verkaufen, weil ich bin so ein bisschen wie ein Joker. Ne? Ich bin, alles ist lustig und alles ist ist so Comedy und verkaufen, Gott sei Dank, ich habe eine Managerin. Ich habe sie für mehrere Jahre eingestellt bei mir und sie machen nur meine Management. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gehabt mit Management und ich habe mir gedacht, komm, ich nehme einfach nur eine tolle Frau und die macht nur mein Management und wir sind zusammengereist und sie ist auch bei mir von null angefangen und am Anfang, ich habe zu ihr gesagt, du, ich habe gar kein Geld selber und sie hat gesagt, nee, es ist okay, wir schaffen das und dann sie irgendwie zusammen, wir sind dann gewachsen und es war hart. Also Harald, ich habe wirklich Monate gehabt, wo ich konnte die Miete nicht bezahlen. Das war so schrecklich und das kann einen richtig brechen, ne? Also
ja. Aber du warst stark. Du warst stark. Ja. Aber
ich habe keine andere Wahl gehabt, ne?
Was hast du weil das ist ein großes Thema mit den Managements. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Weil das ist ja wirklich nicht einfach. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Persönlichkeit ist in der Öffentlichkeit, dass man ein gutes Management sucht und auch findet, die einen auch verstehen und die einen promoten können. Und das zu finden ist nicht, das ist nicht einfach. Das ist wie die Stecknadel im Heuhaufen. Und vielleicht magst du mal erzählen, was du da so für Erlebnisse hattest, bevor du die persönliche Managerin gefunden hast.
Oh ja. Ich erwähne jetzt die Namen nicht.
Keine Namen.
Nee. No. So, eine hat mir wirklich versucht, den ganzen Himmel zu verkaufen, die ganzen Sterne. Wir machen alles. Und dann kam der Vertrag. Und ja, deren Erwartungen waren, also das war eigentlich total absurd, 50% von jedem Projekt, 35% von Kunden, die von mir kommen, also meine, und 35% von existierenden Kunden und 50% halt von denen. Und jetzt kommt der Hammer. 25% von den Verkäufen von meinen Taschen. Auch weil noch, die wissen nicht, woher die Kunden kommen. Das könnte sein, das war von deren Promotion. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beteiligt ihr auch bei der Produktionskosten mit? Ja. Oh nein, das machen wir nicht. Und dann ich saß da und ich musste lachen. Und ich habe einfach gelacht, weil ich weiß es nicht. Also wie können sie sowas mit einem gerades Gesicht sagen? Das ist lächerlich. Und man muss nicht mal BWL studieren, zu wissen, das ist so ein Rip-Off. Ich meine, 50% von jedem Projekt, das war eine große Agentur in Deutschland, also eine ganz erfolgreiche.
Ja, das ist aber das große Problem.
Ja.
Das ist das große Problem, dass viele da entweder falsch beraten sind oder gar niemand finden und sich aber auch selbst nicht vermarkten können. Ich habe es geschafft, mich selber ganz gut zu vermarkten, weil ich ja dasselbe Problem hatte. Also mit Frauen haben sie meistens noch ein bisschen einfacher, aber mit einem schwulen, exzentrischen Mann, ja, den kriegen die dann nicht unter. Oder das ist für die auch ein bisschen, das ist, wie man so sagt, böhmische Dörfer, ja. Und es kommt denen spanisch vor. Und deshalb, ich kann da ein Lied singen. Ich kann da wirklich ein Lied singen. Und man kriegt immer die größten Versprechungen gemacht. Und am Ende kommt aber alles dann ganz anders, ja. Und aber da freue ich mich, dass du da jemanden gefunden hast. Das ist ja sehr wichtig und vor allem, dass ihr euch dann auch heute noch gut versteht und weil das auch immer so eine Sache, wenn man dann jemand hat, wenn man auseinandergeht, rumst es, wenn man jemand Neues reinbringt, ist es wieder eine neue Energie. Also das ist schon schön, wenn man da jemand hat, wo man weiß, der ist auf derselben Wellenlänge, auf den kann man sich auch verlassen und ist nicht verlassen, wenn man sich auf ihn verlässt und bringt einen nach vorne, ja.
Ja, und das war so mit uns, sie war auch frisch aus dem Job, sie hat auch gar keinen Job gehabt und wir haben uns zusammengetan und wir haben beide eine Strategie entwickelt und von Anfang an, wir haben beide zusammengearbeitet und alles zusammen gemacht. Nur jetzt in die letzten paar Jahre, sie macht jetzt das alles alleine ohne mich, weil ich drehe auch viel von meiner Reiseshow zum Beispiel und so weiter. Aber die ganzen Strategien, die letzte, keine Ahnung, 5 Jahre oder so haben wir zusammen geschrieben und gemacht und ich kann mich, ich muss auf jeden Fall was dazu sagen oder beibringen, dass es
dich mit einbringen, ja.
Ja, genau, weil ich habe auch meine eigene Meinungen und Konzepten und Ideen und Kreativitäten. Für mich war das wirklich wichtig, dass ich dort auch ein Wort habe.
Vor allem, du weißt es ja, es ist ja dein, du kreierst ja deine Sachen und du musst ja, bist ja eigentlich der Kopf, du musst es ja eigentlich vorgeben, die Marschrichtungen, dann arbeiten die anderen das aus. So sollte es eigentlich sein, ja? So sollte es eigentlich sein.
Genau.
Was ich schön finde bei dir ist natürlich auch, du bist natürlich auch dadurch, dass du authentisch bist und dich selber nicht so wichtig nimmst, eine markante Persönlichkeit geworden und hast es ja auch geschafft, so ein bisschen dich immer wieder auch mit den Taschen und so auch auf Events zu platzieren, dass du auch so in der realen Welt wahrgenommen wirst. Das ist ja das Konfuse und das Verrückte bei einigen Influencern, dass die ja auf ihrem Profil, was weiß ich, ein paar Millionen Follower haben, aber im richtigen Leben kennt sie kein Mensch, ja, kennt sie gar niemand. Und dann sind sie aber irgendwie Fame oder definieren sie sich auch darüber, was ich für sehr schwierig halte, weil das natürlich schon etwas ist, was einen dann auch in Schleudern bringen kann. Und auf der anderen Seite finden sie im richtigen Leben eigentlich gar nicht statt, ja. Und das ist, also da kann man ja auch schizophren werden, ja, da kann man ja auch verrückt werden. Und ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, es ist ein bisschen mit den klassischen Influencern, ist es ein bisschen wie mit den Topmodels, alles hat so seine Zeit und es überlebt sich dann irgendwann auch wieder. Und ich glaube, auf lange Sicht wird es nur funktionieren, wenn man sowohl als stattfindet, also nicht nur in der fiktiven Welt, sondern auch in der reellen Welt, ja. Also den Sprung muss man irgendwann schaffen.
Ja, du hast völlig recht. Die sagen nicht umsonst, berühmt auf Instagram zu sein, das ist wie ein Millionär in Monopoly.
Ja, genau, ja.
Ja, das ist, das ist halt so. Ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass ich habe mit meiner Pressearbeit viel früher angefangen mit meinen Taschen. So, ich bin eigentlich bekannt als Designerin. Bevor das Ganze in Social Media gab, war ich schon unterwegs. Und wir haben uns kennengelernt auch, ich glaube, bevor das Ganze Influencer-Hype, ja, auf jeden Fall, viel früher als das Influencer-Hype hat angefangen. Und das ist jetzt, ich glaube, ganz schwierig, diesen Sprung zu schaffen. Du hast da wirklich völlig recht. Und deswegen, ich rege mich auch auf, wenn die Leute beschreiben mich in Artikel oder irgendwas als Influencerin, weil das bin ich nicht. Ich bin gelernte Designerin, 8 Jahre Uni und so viele verrückte Erlebnisse. Ich finde, eigentlich ist das Wort Influencer hat so eine negative, like, Gefühl, you know?
Richtung, ja.
Ja, und das Problem ist, sehr viele junge Menschen heutzutage, man fragt, was willst du machen? Ich will Influencer sein, ich will YouTuber sein. Aber ich finde es gar nicht so gut. Meine Tochter ist 2 Jahre alt und erstmal, ich zeige sie nie auf Social Media. Da bin ich wirklich sehr streng. Und ich, für mich ist es wichtig, dass sie wird einen normalen Beruf lernen, weil ich finde, wenn die Kinder sagen, ich will Influencer sein, ich finde, das ist gefährlich. Das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, das ist nicht gut. Weil irgendwann vielleicht platzt das, vielleicht irgendwann macht Social Media dicht oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Und was dann? Was passiert mit den Leuten dann? Man muss irgendwas lernen, einen Beruf zu haben, irgendwie zu überleben. Man muss auch einen normalen Job.
Ja? Zu mir sagen immer wieder junge Menschen, ich möchte so berühmt werden wie Sie, aber so viel arbeiten möchte ich nicht. Dann sage ich immer, ja gut, dann viel Erfolg, sage ich, dann viel Erfolg, dann versuch das mal.
Oh Gottchen, ja, siehst du, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Deswegen sage ich wirklich in jedem Interview, Leute, bitte studier mal, studieren oder irgendwas, aber bitte auch eine ganz normale Beruf haben.
Viele denken immer, probieren geht über studieren, ja.
Aber das geht an der Seite, man kann studieren und trotzdem an ein Instagram-Profil pflegen.
Eben. Sag mal, und dann lebtest du jetzt in Frankfurt und dann hast du irgendwann einen ganz bezaubernden Mann kennengelernt.
Ja, ich liebe diese Geschichte. Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte, weil bis jetzt habt ihr nur alles gehört, wie die Jungs haben mit mir Schluss gemacht. Aber
ja. Jetzt reißen wir das Ruder aber rum. Ja.
Ja, jetzt es gibt auch ein Happy Ending. Nicht so wie ein Happy Ending bei Massage, aber andere Happy Ending. Das gibt's auch. Okay, aber das ist ein anderer Podcast. Ja. Es ist eine sehr süße Geschichte. Ich war auf dem Weg zu einer von meinen Lieblingskunden, Sofitel. Wir arbeiten sehr viel zusammen. Das ist eines von meinen Lieblingshotels. Und in Frankfurt gibt es eine Straße.
Was gefällt dir besonders an denen?
An Sofitel, ich mag auch dieser parisienische Schick-Look. Das ist so eine moderne Schick.
So französisch, ja.
Französisch und schick, und aber nett. Und die Leute sind so freundlich, die dort arbeiten. Ich war wirklich in jedes Sofitel, okay, nicht in jeder, aber in viele. Und die sind toll, die sind relaxed, die sind nicht so snobby. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich angenehm. Und das Essen ist so gut. Weil ich esse für mein Leben. Also Essen ist meine erste Liebe. Essen geht über alles auf der Welt.
Also du warst in einem Sofitel und dann kam,
genau, und dann bin ich
der
nach
Prinz
Hause
auf
gelaufen.
Einem weißen Pferd.
Ja, und dann bin ich nach Hause gelaufen, weil ich habe damals direkt in der Stadtmitte gewohnt. Und da gibt es eine Straße, heißt Fressgas, und da sind so Pflastersteine. Und ich habe sehr, sehr schöne High Heels gehabt. Und mir ist mein Absatz, meine rechten Absatz, ist in den Steinen stecken geblieben. Und ich sehe und ich fühle, dass ich falle runter. Jede Sekunde fällt mein Kopf auf der Stein und ich sterbe. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist Gott. Gott hat Andi geschickt, also Andreas, mein Mann, und er hat mich von hinten gefangen. Und dann ich drehe mich um und ich sehe diese große, blonde, junge Mann. Ich dachte, ich bin gestorben und das ist ein Engel. So, bin ich gestorben? Ich dachte, okay, mein Kopf ist auf den Stein gefallen. Ciao, Gali ist tot. Das ist der Engel, der holt mich in den Himmel oder wahrscheinlich in der Hölle. Aber nee, Quatsch. Und dann hat er so gelacht und so, willst du einen Kaffee trinken? Ich habe gesagt, okay. Und das war Mittwoch. Und dann unser erstes Date war Samstag. Und und ich habe so... Also ich war einfach so geflasht, er ist ein bisschen jünger als ich, er ist 6,5 Jahre jünger als ich. Ich mag halt die jüngeren Männer, oh, I love jüngere Männer. Und
die Jungen haben doch Interesse, gell?
Ja, die haben Interesse, die sind knackig, you know, die sind lustig, die sind noch nicht verdorben, nicht so deprimiert von den ganzen Liebesgeschichten. Und dann haben wir unsere ersten Date gehabt und ja, da hat zu mir sofort gesagt, ach, ich treffe mich mit Freunden um 11 Uhr, wir gehen feiern. Das war 8 Uhr und dann hat er gesagt, ich habe nur ein paar Stunden. Ich habe gesagt, okay, nach einer Stunde, er hat mich schon geknutscht und hat mich gefragt, mit denen zu gehen auf der Party. Ich habe gesagt, oh ja. Und ja, und dann irgendwie, unsere Date war so schön, das war so schön. Und er hat ein bisschen leider weiter weg gewohnt und die Züge sind nicht mehr gefahren. Und dann, angeboten, dass er bei mir übernachtet. Ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt in meinem Leben, war ich immer sehr brav. Und mit Andy, mein ersten Mal One-Night-Stand, ne? Und dann, aber er ist geblieben. Ich habe alles getan, dass er bleibt. Dann ist er Samstag geblieben, Sonntag geblieben, Montag geblieben, nach 3 Tagen, weil er hat 3 Tage frei gehabt. Nach 3 Tagen, er hat mein Haus verlassen. Ich rufe die Mutti an und sie hat gesagt, hast du mit ihm geschlafen? Ich habe gesagt, ja. Sie hat gesagt, ach, du bist so blöd. Der ruft nie wieder an. Ich so, ich weiß, Mutti, der war so jung und sexy. Was habe ich gemacht? Was für ein Fehler? Noch nie an One Night Stand, that's it, jetzt bin ich eine Schlampe, keine Ahnung, whatever. Dann ruft er mir den nächsten Tag an, ach, wie geht es dir, lass uns treffen. Und gerade die Kurve bekommen, er hat mich geheiratet, ein Kind bekommen, dann zählt es nicht als One Night Stand. So habe ich keine One Night Stands gehabt.
wunderbar. Also,
ja.
Also,
ja, es ist lustig.
Und jetzt habt ihr ein... Ihr habt ein Kind, ja, zwei Jahre alt und wie ein Sohn, ja.
Und eine Tochter.
Eine Tochter. Wieso komme ich auf einen Sohn?
Nee, weißt du warum? Weißt du, weil ich glaube, du spürst ihre Energie. Sie ist, ich nenne sie Tarzan. Sie klettert überall, springt überall. Sie ist so wild, sie ist wild wie eine Junge. Also richtig wild, eine wilde, wilde Dame. So, vielleicht spürst du das.
Ja, das war die Energie. Das ist ja auch etwas ganz, ja, ganz Neues für dich, ganz aufregend. Ein ganz anderes Leben als das, was du zuvor hattest, ja. Man wird Mutter, hat da so ein kleines Wesen, um das man sich jetzt nun kümmern muss. Und das ist eine sehr aufregende Zeit, ja. Und die Kinder sind heute auch so unglaublich, hatte das Gefühl, die kommen schon komplett fertig auf die Welt. Also die sind auch schon so gewieft und so mit 2, 3 Jahren, die sind so clever, ja. So, das ist faszinierend, ja. Die sind viel weiter, als wir waren, ja.
Du, ich sage dir, das ist unglaublich. Also als ich mit 2 war, meine Mutter hat gesagt, ich saß da in der Ecke und ich habe mit keine Ahnung was gespielt. Und die Kleine redet, sie kann schon 2 Sprachen. Und sie rennt rum und zeigt alles und sie kann schon sprechen. Und sie ist so intelligent und auch so clever und tricky auch. Also es ist Wahnsinn, was du sagst, es ist wirklich so. Aber es war auch nicht so eine leichte Zeit für mich. Wir haben uns geheiratet in der Corona-Phase und es war Lockdown und unsere schöne große Hochzeit war abgesagt. Unsere Hochzeitsreise war abgesagt. Meine Junggesellenabschied war abgesagt. Wir haben uns am Ende
das kannst
nur
du doch alles nachholen.
Ja, wir werden das nachholen. Wir haben einfach nur ein Standesamt zum Zweit geheiratet und das war sehr traurig. Aber ich hole jetzt meine Junggesellenabschied nächsten Monat.
Das wollte ich gerade sagen. Das stell ich mir toll vor.
Oh, Schatz. Wir haben 14 Mädels. Wir fliegen nach Ibiza. Und ich habe jetzt schon Angst von dieser Reise. Ich sage dir, danach brauche ich Betty Ford Klinik und Therapie für ein halbes Jahr. Danach.
Sag mal, aber du hast...
Ja?
Ja? Nein, erzähl.
Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Irgendwie, es war so eine High-High-Lockdown, die höchste Lockdown-Phase, als die Kleine geboren ist. Und ich saß zu Hause und ich habe so wirklich so eine soziale Angst entwickelt. Ich wollte nicht weggehen, ich konnte nicht Leute treffen, ich war nicht draußen, nach dem Geburt, keine Ahnung. Ich habe auch eine sehr, 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 sehr harte Geburt gehabt und es endet in einem Notkaiserschnitt.
Ach,
es war richtig, richtig fies. Ich lag 24 Stunden in der Wehen. Und dann die Kleine hat sich plötzlich in der letzten Sekunde gedreht und die mussten mich sofort und schnell aufschneiden. Und das ist ein Notkaiserschnitt. Wird nicht schön gemacht. Das war richtig, richtig brutal. Und dann die Kleine kam blau raus. Sie mussten sie beatmen. Und ich dachte, ich war auch fast am Sterben. Wir sind beide fast gestorben. Ich einfach... Du, ich könnte 3 Monate nicht laufen. Meine Eltern sind übrigens auch nach Deutschland gezogen, irgendwann in 2015. Und meine Eltern waren jeden Tag hier bei mir, Gott sei Dank. Und mein Mann hat in seiner Praxis gearbeitet und war abends hier. Es war so eine schreckliche Zeit. Ich habe wirklich so, es war so, so, so schwer. Wie du sagst, so anders als meine vorherige Leben und Lebensstil und Lebensqualität. Aber ich sage dir nachhinein, mir geht es jetzt viel, viel besser, Gott sei Dank. Aber so ein Kind zu haben, ist das Schönste, das Anstrengendste, aber das Schönste, was einem passieren kann. Ich hätte nie gedacht in meine großen Träume, dass man kann so viel Liebe für einen Mensch spüren. Das ist manchmal, ich schaue sie an und ich liebe sie so sehr, dass mein Herz tut weh, physisch weh. Das ist unglaublich. Das hat sich alles gelohnt. Ja.
Das freut mich für dich. Das ist wirklich großartig. Ja. Und schön, dass du das mit uns teilst. Und
man muss darüber reden. Es gibt nicht so viele Frauen, die sagen, ach, es ist schön, es ist alles schön. Nein, es ist nicht alles schön. Das ist alles sowas von unschön. Das ist so schwer und anstrengend. Und ich finde, so viele Leute können ein bisschen mehr darüber reden, offen sein, um andere Frauen zu helfen auch. Why not?
Ja, aber das macht dich aus, dass du offen solche Themen ansprichst. Das ist, glaube ich, auch dein Erfolg. Und eben nicht immer nur eine Fassade bietest, ja. Denn nichts im Leben ist nur schön. Das ist ja das große Thema und Drama. Ja. Wir leben in einer Dualität. Alles Schöne hat auch eine dunkle Seite und umgekehrt, ja.
Absolut.
Aber du hast weiterhin dein Business gemacht. Du machst weiterhin dein Instagram. Und ich nehme an, deine Eltern unterstützen dich auch ein bisschen mit der Kleinen. Aber das finde ich trotzdem bemerkenswert, weil das muss man ja alles unter einen Hut bekommen, weißt du? Ist ja auch nicht so einfach, ja?
Ja, ist wirklich nicht so einfach, weil ich mache auch für meinen Mann. Ich helfe ihm auch in seiner Praxis. Er hat eine Praxis für Psychotherapie und Paartherapie. Und ich mache auch die ganzen Buchhaltung da. Und nochmal danke zu meinem BWL-Studium. Ja, und das ist viel. Und ich organisiere hier auch die Wohnung und das Kind und meinen Job und dann auch mit den Eltern. Also es ist manchmal, ich bin so überfordert. Manchmal, ich sitze einfach und man kann nur heulen. Wirklich. Ich sitze auf dem Couch und ich habe schon lange nicht mehr geheult, Gott sei Dank. Aber das letzte Mal war das so letztes Jahr, ich saß da und ich habe gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wie geht es weiter? Und
Es geht immer weiter.
Ja, aber man muss stark sein. Wow. Also ich habe auch so schwache, schwere Momente gehabt in den letzten Jahren, wo ich dachte, wenn ich das überlebe, das kann nur gut sein. Ja, das Leben ist nicht immer einfach. Auch wenn man hat so, keine Ahnung, Taschen, Followers, whatever. Das ist alles am Ende. Weißt du, was bedeutet am Ende? Die Gesundheit und Liebe und glücklich zu sein. Alles andere.
Das ist ein sehr schöner Schluss, mein Schatz. Ich danke dir. Wir hatten einen wunderbaren Podcast, einen wunderbaren Talk. Und
ja, mein Schatz.
Danke dir, dass du uns so in deine Welt mitgenommen hast. Das war aufregend, spannend, faszinierend. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, alles Glück der Erde und ja, ganz viel Erfolg. Bleib, wie du bist. Und ja, und danke nochmal, dass wir an deinem Leben teilhaben durften.
Danke dir, mein Schatz. Und vielen, vielen Dank, dass ich ein Gast bei dir sein durfte. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich fühle mich sehr geehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und übrigens, viele liebe Grüße von Andi. Er hat nach dir gefragt.
Und, sag ganz liebe Grüße zurück.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass wir uns bald sehen.
Ja.
Und würde mich sehr freuen. Und ich drücke dich und wünsche dir einen schönen Tag noch, ja?
Bis danke, sehen. Darling. Das wünsche ich dir auch.
Danke.
Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.